Also ich fahre relativ häufig mit Gästen von Friedensau aus nach Wittenberg. Übrigens, die GK-Spitze wird auch die Reformationsstätten in der ersten Juliwoche besuchen. Eine ungünstige Zeit, aber es ist alles möglich. Und die wollen immer alle alles sehen. Und dann laufen die Leute normalerweise mit ihrer Kamera und fotografieren überall. Und soll ich euch eins erzählen? 95% der Bilder, die man gemacht hat, hat man nur einmal angeguckt und dann nie wieder. Und deswegen lade ich euch ein, heute eine Sache mit mir anzugucken. Das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, nämlich die Kirche, in der Luther gepredigt hat. Luther war mehr als 30 Jahre Prediger in der Stadtkirche. Und deswegen ist auch das, was er gesagt hat, denke ich, so einflussreich geworden. Und da gibt es einen Altar, den Reformationsaltar. Und wer den verstanden hat, der hat die Theologie Luthers verstanden. Und da möchte ich euch gerne mit auf die Reise nehmen. Ich muss euch zuerst noch etwas erklären. Und zwar, der Reformationsaltar wurde von den Cranachs gemalt. Vielleicht habt ihr mal den Namen gehört. Lukas Cranach, der Ältere, und Lukas Cranach, der Jüngere, sind Vater und Sohn einer sehr berühmten Malerfamilie. Von Lukas Cranach, dem Älteren, haben wir hier ein Bild links. Das ist von Albrecht Dürer gemalt. Der Nürnberger Albrecht Dürer. Cranach ist 1505, also 3 Jahre, nachdem die Universität gegründet war, Hofmaler in Wittenberg geworden. Und Hofmaler bedeutete, dass man vor allen Dingen für Feste Dekorationen malen musste oder jede Menge Wappenschilder. Heute ist das noch so, bei Staatsdelegationen zeigen wir die Fahnen oder Wappen, nicht wahr? Damals war das so, jede Delegation, die zu einem Fest kam, trug oder hatte Wappenschilder, und das hat der Hofmaler zu malen gehabt. Er nannte sich ursprünglich, oder seine Bilder nannten sich ursprünglich oder waren unterschrieben mit Lukas der Maler. Später unterschreibt er dann Lukas Cranach, und zwar aus der Stadt Kronach, liegt bei Coburg in Franken. Da ist er zu Hause. Von seinem Sohn kennen wir kein authentisches Bild. Wir wissen nicht, wie er aussah. Aber der Sohn hat zusammen mit dem Vater gemalt, und es gab damals noch mehr Malschulen, nicht nur in Wittenberg, aber das war das Neue. In Nürnberg, die Schule von Dürer, da kennt man die anderen Maler mit Namen. Und die haben auch ihre Eigenart an den Bildern. Bei Cranachs merkt man nicht, wer welches Bild gemalt hat. Sodass es heute von Lukas Cranach, dem Älteren und Jüngeren, mehr als 1000 Bilder gibt. Eine große Fülle von Bildern. Aber zuordnen können wir eigentlich nicht genau, es sei denn von der Zeit her. Das ist das einzige Bild, das es als gemaltes Bild neben dem Kupferstich, den wir gerade gesehen haben, von Lukas Cranach, dem Älteren, von ihm selbst als Mann gibt. Und zwar sein Sohn Lukas Cranach, der Jüngere, hat dieses Bild gemalt. Ihr seht wieder jedes einzelne Haar. Ne? Das ist das Neue am Malen. Ihr seht auch die Augen. Ihr seht, wie die Augen sich spiegeln, das Licht in den Augen spiegelt. Und man sagt, dass wenn es einen Unterschied zwischen Lukas Cranach, dem Älteren, und dem Jüngeren gibt, dann ist das in der Darstellung der Augen. Und Lukas Cranach, der Jüngere, malt auch viel mehr Gesichter frontal, während der Vater wohl mehr Gesichter von der Seite malt. Hier unten sieht man das Wappen. Man kann also die Bilder von den Cranachs daran erkennen, dass sie ein Wappen haben. Dieses Wappen ist ihnen vom Kurfürst verliehen worden. Das ist die Schlange mit Ring. Hier sehen wir nochmal den Ring, also einen Fingerring plus gekrönt plus Fledermausflügeln. Was hat das nun zu bedeuten, wissen wir nicht genau. Aber wir wissen eins, dass Lukas Cranach bekannt war als der schnellste Maler. Der ist in Weimar begraben, und dort gibt es einen Grabstein, da steht bis heute drauf, der Lukas der schnellste Maler. Was war das Besondere? Die haben in der Malschule nach Vorlagen gemalt. Wir würden heute sagen, malen mit Zahlen war das zwar nicht. Es waren auch keine Schablonen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von einer Camera Obscura gehört habt. Einer Lichtbrechung. Das haben die also damals verwendet. Und damit konnten sie sehr schnell malen. Die Meister, also Lukas Cranach und sein Sohn, hatten auch noch einen Sohn Hans, der war älter als Lukas, der Sohn, die haben wahrscheinlich nur die Gesichter gemalt. Ich werde euch an einer Stelle noch zeigen, wo deutlich wird, dass die Hände an der falschen Stelle sitzen. Ja, also das ist, wahrscheinlich haben sie nur die Gesichter gemalt und die anderen Maler haben dann den Rest ausgemalt. Deswegen waren die so unheimlich schnell. Das kam bis zum Kaiser, als 1547 der Kaiser in Wittenberg stand, an den Gräbern von Luther, an Luthers Grab, hat er auch gefragt nach Lukas Cranach und wollte wissen, ob der wirklich so schnell malt. Man konnte also schon zu den Zeiten damals nicht unterscheiden, hat das der Vater oder der Sohn gemalt. Interessant ist, dass im Laufe der Zeit sich die Flügel verändern. Bei späteren Bildern lassen die ihre Flügel hängen, diese Fledermausflügel. Und das deutet man damit, dass 1537 der ältere Sohn Hans Cranach in Bologna starb. Die sind nach Italien gegangen, das war das Land der Kunst damals. Der starb an heftigem Fieber und seitdem war der Vater eigentlich nur noch halbe Portion, so muss man sagen. Und deswegen malt er dann wahrscheinlich eben in einer anderen Art und Weise. Luther und Lukas Cranach kannten sich sehr gut. Cranachs waren die reichste Familie in Wittenberg bei zu der Zeit vielleicht 2000 Einwohnern. Er hatte nicht nur ein Malgeschäft oder er hat nicht nur die Malschule gehabt, er hatte auch den Weinausschank. Den wollten ihm die Bürger immer mal wieder abnehmen, die Stadt, aber das war ein einträgliches Geschäft. Und er hat auch die Apotheke gehabt. Das war wichtig, denn in der Apotheke wurden auch die Farben gehandelt, für die der Maler brauchte. Und so hat er im Grunde genommen den Zwischenhandel selbst übernommen. Ja, der reichste Mann in Wittenberg. Deswegen hat er mehrere Häuser gehabt. In seinen Häusern war Platz für viele Leute. Als zum Beispiel der dänische König Christian II. Mal auf der Flucht war, ist er dort untergekommen mit seinem ganzen Hofstaat. Oder als Katharina von Bora nach Wittenberg kam, eine ledige Frau konnte damals nicht in einer Stadt alleine leben. Die musste entweder verheiratet sein oder sie musste als Hausmagd dienen, einer Familie angeschlossen sein. Und da wohnte sie bei Cranach. Dass sie selbstbewusst war, man sieht das schon ein bisschen an dem Mund, ne? Das ist übrigens wohl das älteste Bild, das wir von ihr haben. Sie war ja adlig. Und sie hat gesagt, wenn ich schon heiraten muss, dann heirate ich nur den Amtsdorf. Das war ein fürstlicher Sekretär, ein fränkischer Adliger. Oder den Luther. Den Luther hat sie gekriegt. Der war erst gar nicht so erbaut, weil er Angst hatte um sein Leben. Und er sagt, ich, jetzt eine Familie, ich sterbe, kann jeden Tag sterben. Ja, was soll da eine Familie mit mir anfangen können? Also das ist ungefähr 1525 zu sehen. Martinus Luther und Katharina Lutherin. Ja, so etwa sahen sie aus 1525. Das ist nun ein Bild, mit dem ich zeigen möchte, wie ähnlich die Gesichter sind. Schaut euch mal die Partie um die Nase und die Augenbrauen an. Die sind bei allen dreien fast gleich. Und daran merkt man, dass sie offensichtlich mit Schablonen oder, wie gesagt, mit einer Kamera Obscura gearbeitet haben. Und dadurch konnten die fast fabrikmäßig Bilder herstellen. Ja, das ging also am laufenden Band, haben sie gemalt. Drei schöne Porträts links. Hängt im Lutherhaus das Porträt, das könnte die Tochter Luthers sein, die Magdalena. Magdalena ist mit 12 Jahren gestorben und Luther war ganz traurig, als sie gestorben ist. Damals starben viele Kinder früh, aber Kinder galten noch nichts, weil Kinder noch nicht arbeiten konnten. Ja? Und Luther sagt, eigentlich müsste ich mich ja freuen, weil die Magdalena jetzt zu einem besseren Vater gekommen ist, als ich es bin. Der glaubte, dass sie gleich nach dem Tod in den Himmel auffährt. Aber er sagt, mein dummes Herz will doch nicht zur Ruhe kommen. Ja. In der Mitte eine sächsische Prinzessin, rechts die Sibylle von Kleve, gar nicht weit weg von hier, die übrigens eine der Fürstinnen waren, die für die Reformation sich eingesetzt hat. Aber die sehen sich alle ähnlich. Ihr seht noch was. Jeder durfte nicht die Kleidung tragen, die er wollte. Es gab damals einen Farbcode. Rot war eine rein adlige Farbe. Und Lukas Cranach nutzt das. Ihr seht also, das bürgerliche Mädchen trägt schwarz und nicht rot. Das ist nun die Stadtkirche in Wittenberg, wo der Altar zu sehen ist. Das älteste Gebäude von Wittenberg. Ihr seht, das sind Türme. Die haben zwar eine Haube obendrauf. Die Haube war aber ursprünglich relativ leicht gebaut. Die nahm man ab, wenn Krieg war. Weil dann standen da oben Kanonen. Ja. Halt, gehen wir zurück. Das hier oben sind die Hauben. Und diese Hauben konnte man abnehmen und dann stand hier oben standen Kanonen drauf. Ja. Also die Kirche hatte ursprünglich auch eine strategische Bedeutung. Später haben dann die Türmer dort oben gewohnt, die haben Ausschau gehalten, gibt es Feuer oder gibt es Feinde, wie auch immer. Ja. Und das ist ein Bild, ein Blick einfach in die Stadtkirche hinein. Anstelle des Altars ist, oder des klassischen Altars, ist der Reformationsaltar. So sieht er aus. Übrigens, die Farben sind bis heute nicht verändert, die sind nur gereinigt. Und die Leute, die ein bisschen Ahnung von Kranach haben, die sagen, der hat ein ganz besonderes Rot verwendet. Ein Rot, das es sonst so nicht gibt, das leuchtet also bis heute. Das ist ein Flügelaltar. Ein Flügelaltar hat man ursprünglich in der Renaissance, der war geschlossen, die beiden Seitenteile, und an hohen Feiertagen wurden sie geöffnet. Hier haben wir einen Flügelaltar, der 1547, hier unten kann man das sehen, eingeweiht wurde. Was ist das Besondere daran? Ihr werdet sagen, 1547 war Luther schon ein Jahr tot. Ja, aber Luther hat mit Melanchthon, zusammen mit Lukas Cranach dem Älteren, die Konzeption dieses Altars zusammen entwickelt. Das ist also Luthers Entwurf dieses Altars. Und der Altar sagt, so verstehe ich Gemeinde oder Kirche. Und jetzt das Erste. Der klassische Flügelaltar einer katholischen Kirche hat einen unteren Bereich. Dieser untere Bereich nennt sich die Predella. Das ist normalerweise der Kasten, in dem die Reliquie enthalten ist, die für die Kirche namensgebend ist oder die für die Kirche bedeutsam ist. Und Luther wählt genau diesen Platz mit etwas ganz anderem. Und er sagt, das Fundament der Kirche ist nicht die Reliquie, sondern, jetzt gucken wir es uns genauer an, das ist die Predigt von Christus. Und wir sehen also Luther in einer Gemeinde, in seiner Gemeinde. Auf der linken Seite sehen wir die Gemeinde und in der Mitte sehen wir Christus. Also Luther predigt, und jetzt gucken wir uns das an, Luther predigt den gekreuzigten Christus. Was fällt uns an diesem Christusbild auf? Was ist ein bisschen ungewöhnlich? Genau, da geht eine Lüftung. Oder da bewegt sich die Luft. Warum bewegt sich das Gewand? Das hat eine Bedeutung. Hier predigt Christus. Luther, was predigt er? Die Bibel. Ja, er hat die Hand auf der Bibel. Übrigens, das Bild ist künstlerisch nicht so ausgereift. Wahrscheinlich hat das Cranach selbst auch gar nicht gemalt. Ja, auch den Kopf nicht. Luther predigt also hier, auf wen zeigt Luther? Auf Christus. Was predigt er? Das Wort Gottes. Wir haben die Hand drauf gesehen. Und was passiert jetzt mit dem Wort Gottes? Er predigt das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes wird durch den Heiligen Geist, den symbolisiert das wehende Gewand, wird es übertragen in eine Sprache, die jeder in der Gemeinde kennt. Und hier sehen wir die Gemeinde. Also erstmals muss ich euch sagen, da hinten steht der Maler selbst. Aber guckt euch mal die Hände an. Die sehen aus wie jemand, der Gicht hat. Also das passt nicht. Die hat er wahrscheinlich nicht selbst gemalt, aber guckt euch mal die Gemeinde an. Also, wir gucken uns erstmal hier die Frauen an. Ganz vorne sitzt Katharina Luther. Die achtet ganz genau auf die Predigt ihres Mannes. Ist klar, die hängt an seinen Lippen, ist ja ihr Mann. Hat in der Hand Hans Luther, den ältesten Sohn, der übrigens sein Leben lang studiert hat und nie fertig geworden ist. Pfarrers Sohn, Müllers Vieh, geraten selten oder nie. Ja? Bitte? Das ist also ein, ja, untypisch, aber das hat, ich denke, vom Rot her keine besondere Bedeutung an der Stelle. Ja? Es ist ein Kind. Es ist auch nicht dieses dunkle Rot, das ich würde sagen, royal ist, sondern das ist, ja. So, und jetzt sehen wir die Mädchen, die passen auch, und die Frauen, die passen auch nicht alle auf. Guckt euch mal an, da hinten haben wir eine, die denkt an was ganz anderes. Die guckt auch ein bisschen zur Seite und die erst recht, die guckt den Maler an. Halt, muss nochmal zurückgehen. So sieht die Gemeinde aus. Jetzt guckt euch mal die Herren da oben an, der Schöpfung. Den da. Wo guckt der hin? Zu den Mädchen. Also, das ist eine ganz normale Gemeinde, wie wir sie kennen. Das ist keine besonders fromme Gemeinde. Das sind die Bürger von Wittenberg. So, was ist jetzt passiert? Luther hat gepredigt, der Heilige Geist hat das Wort der Predigt bewegt und sie haben dadurch das Wort verstanden. Also ihr merkt die Wichtigkeit der Predigt und jetzt müssen wir uns noch mal zurückgucken. Ich gehe noch mal die Bilder zurück und jetzt sehen wir hier die Konzeption. Könnt ihr auch erkennen, dass das Kreuz, an dem Christus hängt, nicht nur in der Mitte des Bildes steht, sondern eigentlich die Bilder hält, die da drüber zu sehen sind? Christus hält die Kirche. Er hält die Gemeinde in seiner Hand. Er ist der Herr. Er ist der Grund, auf dem alles aufgebaut ist. Eine schöne Komposition. So, jetzt müssen wir weitergehen, uns das angucken. Also hier haben wir den Oberteil, die sogenannte Retabel. Hier abgebildet sind die drei Sakramente. Damals kannte die lutherische Kirche drei Sakramente. Heute nur noch zwei. Die katholische Kirche kannte damals mehr als 10, heute 7. Ja. Und Luther hat gesagt, ein Sakrament ist eine Handlung, die Christus selbst eingesetzt hat und für die es Einsetzungsworte gibt. Und deswegen steht in der Mitte das wichtigste Sakrament, das Abendmahl. So, ihr kennt sicher alle die Abendmahlsbilder von Leonardo da Vinci. Worin unterscheiden sich die klassischen Abendmahlsbilder von diesem Abendmahlsbild? Bitte.
Ich würde sagen, das hier ist normal. Man sitzt so, dass man sich angucken kann.
Ja, und genau. Richtig. Und das wird zum Ausdruck gebracht durch den runden Tisch. Der runde Tisch kennt kein Oben und kein Unten. Da gibt es keinen Ersten und keinen Letzten. Es sind alle gleich. Und das ist die Kernaussage der Reformation. Wir werden gleich noch sehen, wie mehr das kommt. Wir sehen hier 4 Apostel, die sind mit dem klassischen Rot gemacht. Die Apostel, da haben wir einen, da haben wir den kennen wir. Wisst ihr, wer das ist? Johannes. Haben wir noch einen? Und wir haben einen, den wir auch noch kennen. Komme ich gleich drauf. Und Christus hat ein Blau, das würden wir heute als Royalblau bezeichnen. Er hat eine Farbe, die kein anderer, auch wenn sie Blautöne haben, auch nur im Ansatz hat. Es ist ein Blauton, das völlig heraussticht. Und guckt euch das mal das Gesicht an, wir gucken es uns gleich noch näher an. Da haben wir Christus. Es ist ein Gesicht eines Heiligen. Christus malt er nicht als einen der Bürger von Wittenberg. Das andere sind übrigens alles Bilder oder Gesichter von Bürgern, die man damals kannte. Wisst ihr, welcher Moment gerade abgebildet ist? Der Moment beim Abendmahls, als Christus sagt, einer unter euch wird mich verraten. Und dann kommt die Frage, Herr, bin ich's? Da oben, seht ihr das? Bin ich's? Und die anderen fragen sich auch, bin ich's? Bin ich's? Ja? Und was macht Christus? Er gibt dem Judas den Bissen. Da ist es. Schaut euch mal das Gesicht von Judas an. Man sieht, Judas ist ein negativer Typ. Aber noch mehr, ich muss noch mal zurückgehen. Judas sitzt schon gar nicht mehr richtig im Kreis. Der hat einen Fuß schon draußen. Der ist schon auf dem Weg zu gehen. Und dass jeder Judas erkennt als den Judas, deswegen hat er ein gelbes Gewand. Und zwar, das Gelb war Zeichen für Juden, für Ketzer und für Sünde damals. Und es gibt noch ein Zeichen, das ihn ausmacht als Judas. Das ist der Geldbeutel. Und er hält ihn in der linken Hand, in der schlechten Hand. Mit anderen Worten, das ist kein gutes Geld. Ja. So, da sehen wir das Abendmahl. Ihr seht, da liegt ein Lamm auch, das sieht sehr dürre aus. Wahrscheinlich waren die damals nicht stärker. Jetzt sehen wir die andere Seite und wen sehen wir hier? Übrigens Leute aus der Umgebung Luthers, die man also kannte, das hier ist zum Beispiel einer seiner Drucker. Und diese Person stellt wahrscheinlich Lukas Cranach den Jüngeren dar. Der kommt im Wams eines Edelmannes. War er ein Edelmann? War er nicht. Aber bei Christus gelten nicht mehr die Ordnungen der Welt. Und was macht er? Er gibt den Becher. Warum den Becher? Weil bislang im Abendmahl die Laien nur das Brot bekommen haben, bis heute in der römisch-katholischen Kirche. Den Wein kriegen die Laien nicht. In der Reformation sind plötzlich alle gleich. Da gibt es keinen Klerus, der besondere Plätze hat. Es sind alle gleich. Und wem gibt Lukas Cranach den Becher? Wisst ihr, wer das ist? Das ist Martin Luther als Junker Jörg auf der Wartburg. Hat Lukas Cranach übrigens auch gemalt. So sieht Martin Luther als Mönch vorher aus. Ihr seht die Gesichtszüge und hier haben wir ihn, die gleiche Person. Der Edelmann, der keiner ist, gibt dem Luther den Becher des Abendmahls. Tolles Bild. Und damit wird deutlich, das Zweite, was die Reformation ausgemacht hat, nicht nur es sind alle gleich, wir würden dazu sagen, dass das allgemeine Priestertum, sondern es ist gleichzeitig auch bei Christus gibt es keine Standesunterschiede mehr. Es gibt nicht mehr Klerus und Laien. Wir sind alle gleich. So, das muss ich euch noch zeigen. Wo spielt denn das Abendmahl normalerweise? Hat das stattgefunden, das Abendmahl? Mit Christus. In Jerusalem. Und was sehen wir hier? Wir gucken aus dem Fenster. Was sehen wir hier? Wir sind mitten in Sachsen. Ja, ja. Also, wer schon mal ein bisschen in der Sächsischen Schweiz war, das könnte so eine Burg oder so ein Berg in der Sächsischen Schweiz sein, so ein Kegel. Hier haben wir eine richtig gute deutsche Eiche. Nichts mit Palästina. Hier haben wir eine Burg, es könnte eine richtig schöne, wir seht hier oben eine Renaissanceburg, eine mittelsächsische sein. Man hat sogar schon eine Vorstellung, das könnte Burg Kriebstein sein. Was will Luther damit sagen oder der Maler? Was deutet er an? Wo findet das Abendmahl statt? Bei uns. Das, was wir in der Bibel lesen, ist nicht irgendetwas, was irgendwann mal passiert ist, was mit uns wenig zu tun hat, sondern es ist ein Geschehen, das uns direkt betrifft. Gottes Wort findet heute bei uns statt, durch den Heiligen Geist. Ne? Das Bild denkt bei der Verkündigung. So, jetzt die linke Seite. Ja, die linke Seite ist die Taufe. Das Erste, was uns wundert, ist, das Baby wird triefend aus dem Wasser gehoben. Also die Taufpraxis war nicht Besprengung, sondern völliges Untertauchen in der Kirche. Wen sehen wir hier? Und das ist sehr schön zu sehen auf dem Bild. Die Mehrzahl der Personen auf diesem Bild sind Frauen. Habt ihr das vorhin bei der Gemeinde auch gesehen? Das ist ein ganz wichtiges Signal, die auf die Predigt Luthers gehört hat. Da war Hälfte Männer, Hälfte Frauen. Hier ist sogar die Mehrheit Frauen. Also die Reformation gibt der Frau einen Stand, wie sie damals in ihrer Zeit nicht gehabt hat. Aber jetzt muss ich euch eins erzählen. Hier ist nämlich eine Frau zu sehen, die hat eine Besonderheit. Hier, das ist sie nochmal. Die trägt ein besonderes Kleid. Was trägt sie? Pelz. Pelz durfte damals nicht jeder tragen. Das war adlig. Und dazu gibt es eine sehr schöne Geschichte. Lukas Cranach, der Ältere, hat seine Frau Barbara niemals gemalt, obwohl er viele, viele Bilder gemalt hat. Und sie hat zu ihm gesagt, Lukas, jetzt mal mich doch mal. Und er hat sie wunderbar gemalt. Leider nur von hinten. Aber wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr die gleiche Frau noch einmal mit demselben Pelz, das gleiche Gewand hier oben. Und das müssen wir uns jetzt angucken. Da sehen wir also die Abendmahlsgruppe. Ich frage euch, kennt ihr den Mann, der dort tauft? Das ist die zweite große Gestalt der Reformationsgeschichte. Das ist Philipp Melanchthon. Philipp Melanchthon war Lehrer für biblische Sprachen. Der war nie ordinierter Geistlicher. Der vollzieht das Abendmahl, wo wir sagen müssten, das darf er doch gar nicht. Doch, das darf er. Im Verständnis, dass die Gemeinde das allgemeine Priestertum ist, ist für Luther der Philipp Melanchthon, der kein ordinierter Geistlicher ist, berechtigt, das Abendmahl zu vollziehen, die Taufe zu vollziehen. Toll. Ja. Und jetzt steht wahrscheinlich der Kurfürst und hält das Wort Gottes. Und dort steht, wer glaubt und getauft wird, der wird selig. Da Luther, wir hatten vorhin über die Taufe gesprochen, da Luther für die Taufe eine Konstruktion gewählt hat, die nicht biblisch ist, gehören dazu Taufpaten. Und die Taufpaten sehen wir auch. Eine Frau und ein Mann. Und wir sehen den Maler noch einmal Lukas Cranach. In der Gestalt des Dieners, nämlich er hält das Handtuch fürs Abendmahl. Tolles Bild. Für die Taufe, sorry. Er hält das Handtuch für die Taufe. Ja. Wir sehen also den Täufer, ein Laie, den, der das Wort Gottes hält, der verantwortlich dafür ist, der Kurfürst. Wir sehen den Maler oder einen der beiden Maler als den, der den niedrigsten Dienst tut und die beiden Paten, und zwar eine Frau und ein Mann, ganz paritätisch. Tolles Bild. Und die andere Seite, die Beichte. Luther ging davon aus, dass die Beichte auch ein Sakrament ist, dass es gut ist, die Beichte abzulegen. Er hat immer wieder empfohlen, in der Stadtkirche in Wittenberg sieht man bis heute die Beichtstühle, die damals waren. Und das hat später die lutherische Kirche nicht übernommen, aber ich denke, wir alle wissen, wie gut es tut, wenn man sich entlasten kann, auch bei einem, zu dem man Vertrauen hat, wie wichtig das ist. Nun sagt ja auch die Bibel, bekenne einer dem anderen seine Sünden. Hier sehen wir Beichte. Übrigens seht ihr wieder Männer und Frauen zusammen. Die stehen zwar im Gottesdienst noch getrennt, aber sie bilden eine Gemeinde. In der Mitte steht nicht Luther, das ist Johannes Bugenhagen, sein Nachfolger in der Stadtkirche in Wittenberg als Stadtprediger. Und der hält die Schlüssel. Der hält die Schlüssel zum Himmelreich. Hier sehen wir sie noch besser. Und zwei Personen sind zur Beichte gekommen. Da ist auf der rechten Seite ein Adliger. Der hat wieder den Wams an und das Schwert oder den Dolch an der Seite. Seht ihr, wie der weggeht? Die Hände sind gebunden. Was steht in der Bibel? Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Wem ihr sie bindet, der ist gebunden. Das heißt, er hat nicht seine Sünden bekannt. Guckt euch mal das Gesicht an, wie grimmig der guckt. Der geht weg von der Beichte. Er hat keine Sündenvergebung erfahren. Während der andere, schaut euch dieses Gesicht an, ganz demütig guckt er, seine Sünden ist ihm vergeben. Über ihm ist der Schlüssel zu sehen. Übrigens, die Hand von Bugenhagen, die passt auch nicht, ne? Zur Körperproportion. Da würden wir sagen, es stimmt nicht. Ja, die andere Hand wohl schon, aber die sieht doch ein bisschen dicht an die Schulter gesetzt aus. Da wird deutlich, wer also die Sünden bekennt, dem ist sie vergeben. Dann sehen wir die Rückseite. Die war immer Rückseite und deswegen ist sie wahrscheinlich von Anfang an auch so konzipiert, dass sie niemals die Bedeutung hatte. In der Mitte sehen wir ein Bild von der Auferstehung. Das ist noch ein mittelalterliches Bild mit schrecklichen Gestalten. Christus als der Auferstandene mit der Siegesfahne in der Hand. Links sehen wir die Opferung Isaaks. Und rechts sehen wir, wisst ihr, wie die Begebenheit heißt? Die Erhöhung der Schlange in der Wüste. Was stimmt hier nicht? Keine Wüste da. Wo findet es wieder statt? In einem schönen deutschen Wald. Was macht Luther also wieder? Er übersetzt das Evangelium in die Gegenwart. Denn keiner von seinen Leuten kannte damals wahrscheinlich Palästina. Was sollte er malen, was nicht geht? Man hat ja manchmal gemalt, wer mal einen Magdeburger Dom kennt, ist ein wunderbarer Dom, der übrigens in der Gotik noch abgeschlossen wurde. Und da sind eine wunderschöne Kapitelle, also die Abschlüsse von den Säulen. Und da ist ein Künstler dabei gewesen, der hat gehört, wahrscheinlich durch die Kreuzzüge, dass es Tiere gibt, die haben eine lange Nase und zwei lange Stoßzähne. Ein Elefant. Der malt die auch, aber der malt die Ohren drauf wie ein Hase. Der hat also nicht gewusst, wie das Tier aussah. Der hat nur gehört, es gibt ein Tier mit einem langen Rüssel und zwei Stoßzähnen. Also der hat das nie gesehen und malt deshalb ein Tier, das es nicht gibt. Ja? Also die Leute kannten das nicht. Und deswegen, und das ist, denke ich, Luthers Ansatz, er versetzt das Evangelium in die Gegenwart. Und jetzt gucken wir uns das Bild an, das am meisten zerstört ist im Laufe der Zeit, nämlich diesen unteren Bereich. Das ist das jüngste Gericht. Auf der linken Seite ganz schwer zu erkennen sind die Geretteten. Auf der rechten Seite sieht man die, die verloren gehen. So, und jetzt müssen wir uns ein bisschen näher angucken. Da seht ihr die Verlorenen. Die Flammen schlagen um sie, die sind in der Hölle, das Purgatorium. Auf der linken Seite die Geretteten. Warum sieht man die so schlecht? Die sehen nicht aus, das sind die Verlorenen. Was war das Entscheidende? Das war's. Dieses ganze Bild ist vollgeschrieben mit Unterschriften. Die Studenten der Universität Wittenberg durften sich nach dem Abschluss ihres Examens eintragen. Alle die, es war eine Tradition, alle die, die das Examen bestanden haben, das Abschlussexamen, durften sich bei den Geretteten eintragen. Deswegen sieht man davon fast nichts mehr. Und das ist die Seite derer, die durchgefallen sind. Hier steht auch Johannes. Könnt ihr sehen, der ist durchgefallen. Ich finde das toll, weil das der Konzeption des gesamten Altars nahe kommt. Das, was da geschieht, hat was mit mir zu tun. Wohin gehöre ich, auf welche Seite? Es geht jetzt nicht nur um die letzte Prüfung in der Theologie. Ja. Da haben wir dieses Bild noch einmal. Ich sage immer, wer das verstanden hat, der versteht, wie Gemeinde gedacht ist. Gemeinde lebt vom Kreuz, und zwar von der Predigt des Kreuzes, dass Christus im Zentrum steht. Lebt davon, Gemeinde lebt davon, dass wir in der Lage sind zu sehen, was Gott für uns tut und dass das, was in der Gemeinde passiert, ein Stück Gottes Handeln ist, nämlich er hält nicht nur die ganze Welt, sondern die Gemeinde in seiner Hand. Tolles Bild, ich wünschte uns, dass wir das erlebt haben, was die Leute, die damals 1547 zum Gottesdienst kamen, erlebt haben. Die haben sich selbst im Gottesdienst gesehen mit Christus an der Tafel. Wisst ihr, wie tief das reingeht ins Herz? Vergisst man nie. Und das ist ein Symbol, denke ich auch, für das, was Luther in der Predigt verstand. Das ging ganz, ganz tief rein. Und das ist die Herausforderung der Reformation, so zu predigen, erstens, dass es jeder versteht und dass es wirklich unser Herz trifft. Das ist eine Aufgabe, die ist durch die Reformation nicht gelöst. Die bleibt jeder Generation bis heute. Bis hierher. Vielen Dank. Gibt es dazu noch eine Frage? Kann ja sein. Bitte.
Wurde der Altar 1928 restauriert?
Der wurde 1928 in den Rahmen Einteilung neu eingeteilt, aber das Bild wurde zum ersten Mal jetzt vor 2 Jahren gereinigt. Das heißt, sie haben es nur gereinigt und die Farben nicht verändert. Ja, deswegen hier auf der rechten Seite unten, hier sieht man jetzt nicht so gut 1928, genau. AD, das heißt immer im Jahr des Herrn. So hat man früher die Jahre bezeichnet, Anno Domini. Das ist die originale Farbe, ja. Bitte.
Das vorhergehende Bild von rechts, die Gestalten, die da am Boden liegen.
Ja.
Um wen geht es da?
Also das ist die Vorstellung, das Bild der Schlange in der Wüste, die erhöht wird, und die nicht auf die Schlange schauen, die werden verloren. Schaut euch mal die Gesichter an. Keiner von denen guckt direkt zur Schlange, die gucken alle weg. Aber die anderen schauen auf die Schlange und werden gerettet. Ja. Das sind also die, die verloren gehen, die dort unten liegen.
War deine Frage vielleicht auch, dass es spezielle Leute sind aus der Zeit Luthers, die da unten liegen?
Also wir wissen nicht, welche Personen das gewesen sind. Also da gibt es keinen Namen, dass man sagt, das war also die und die Person. Das glaube ich nicht. Ja. Das waren also Bürger aus der Zeit damals. Ja, irgendwelche Gesichter.
Ja, und was ist das denn wieder wie die tote Kopfteile? Was soll das sein? Ach so, dass Jesus
das der Auferstehung. Und zwar, er hat gesiegt über Hölle, Tod und Teufel. Und da hat man dann Hölle, Tod und Teufel dargestellt mit diesen schrecklichen Figuren, die das Mittelalter so kannte. Genau, das ist ein Stab, eine Siegesfahne und hier oben ist die Fahne dran für die Auferstehung. Ja, Stab ist nur schlecht zu sehen, ist richtig. Das linke Bild ist die Opferung Isaaks. Auch die findet nicht in Palästina statt, sondern irgendwo in Mitteleuropa. Hier sehen wir das Lamm und hier sehen wir die Kleider, die abgelegt haben, damit Abraham Isaak opfert und der Engel, der sagt, tu es nicht. Ja. So, das, der Eindruck soll bleiben, der ist besser. Ja, dann bedanke ich mich bei euch. Wünsche euch einen schönen Abend und wer noch eine Frage hat, ich bin noch da. Ihr braucht nicht gleich denken, dass ihr mir keine Frage stellen könnt.